Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zur nächsten Sendung. Am Mikrofon ist Andrea Marti. Dr. Johannes Stör ist Professor der dogmatischen Theologie. Derzeit ist er Subsidiar in St. Pantaleon in Köln. Doziert an der Gustav-Siewert-Akademie in Weilheim-Bierbrunnen und an anderen Universitäten wie auch unter anderem in Wigratsbaden, Chile. Er war langjähriger Dozent in Freiburg im Breisgau. 1966 erhielt er an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Bamberg eine Professur für dogmatische Theologie. Seit 1973 hat er dann den Universitätslehrstuhl an der inzwischen in der Universität Bamberg aufgegangenen Hochschule inne. 1999 wurde er emeritiert und nahm seinen Ruhewohnsitz in Köln, wo er Subsidiar der Pfarrei St. Pantaleon ist. Johannes Stör ist ein bedeutender Theologe, hat zahlreiche wissenschaftliche Artikel und Bücher veröffentlicht und ist Herausgeber des Mariologischen Jahrbuches. Und heute sind wir mit Professor Dr. Johannes Stör im Gespräch. Das Thema ist die Macht des inneren Schweigens und der Hingabe an Gottes Willen des heiligen Josef. Und wir freuen uns auf seine Gedanken und so begrüße ich Sie ganz herzlich bei Radio Gloria, Professor Stör, und ich übergebe Ihnen das Wort.
Ja, grüß Gott, guten Tag. Ich freue mich, dass ich Sie als Zuhörer habe und darf gleich beginnen. Papst Pius IX. Hat den heiligen Josef zum kirchlichen Universalpatron erklärt. Der heilige Papst Johannes Paul II. Hat eine berühmte Enzyklika verfasst im Jahre 1989 über die Gestalt und Sendung des heiligen Josef. Und Papst Franziskus hat uns nun 150 Jahre nach der Erklärung von Pius IX. In einem apostolischen Schreiben diesen großen Heiligen wieder besonders ans Herz gelegt. Franziskus rief zudem am 8. Dezember 2020, dem Marienfest der unbefleckten Empfängnis, ein Jahr des heiligen Josefs aus. Da gibt es viele Anregungen. Betrachten wir zunächst einmal beim Heiligen die Macht des inneren Schweigens und der Hingabe an Gottes Willen und dann später einmal seine Bedeutung für die christliche Familie als Schutzherr der Kirche. Zunächst einige Zeugnisse der Verehrung des Heiligen in der Kirche. Der selige Papst Pius IX. Hat mit einem Dekret der Ritenkongregation 1847 das Fest des Patroziniums Josef für die ganze Kirche eingeführt und zum ersten Mal eine Zusammenfassung der Theologie des Heiligen gegeben. Mit einem weiteren Dekret am 8. Dezember 1870 haben wir das bis dahin bedeutendste Dokument in der Geschichte der Josefsverehrung. Das war ein entscheidender Impuls. Da wurde der heilige Josef zum Schutzpatron der ganzen Kirche proklamiert, angesichts der schlimmen Zeiten, in denen die Kirche von allen Seiten angegriffen wurde. Nur Maria übertreffe ihn an fürbittender Macht. Und im apostolischen Schreiben Inclitum Patriarcham, Jahr 1871, wird bestätigt, Josef verdiene einen höheren Kult als die anderen Heiligen und er erhielt für seine Aufgaben besondere Gnaden. Papst Johannes der 23. dekretierte die Nennung des heiligen Josef im Kanon der Heiligen Messe und stellte 1961 das Zweite Vatikanische Konzil unter den besonderen Schutz des heiligen Josef. Der heilige Papst Johannes Paul II. Hat der heutigen Welt den heiligen Josef als ein zuverlässiges Vorbild, eine große Hilfe gezeigt und hat zum Pilgern zum Beispiel im Jahr 1997 in der Josefstadt Kalisch gesagt: Man braucht solches Zeugnis der vollen Hingabe. Der Mensch, der sich oft unter falschen Versprechungen des einfachen Glückes verloren fühlt, braucht solches Beispiel. Man braucht es im Familienleben, im sozialen, kulturellen, aber auch im politischen Ausmaß. Und alle Leute sollen im Sohn Gottes die Quelle der wahren Hoffnung finden. Der heilige Josef soll für uns allen der Lehrer und der geistige Führer sein. In dem apostolischen Mahnschreiben Familiaris Consortio über die Familie hat Johannes Paul II. Besonders den Schutz des heiligen Josef angerufen. Er verwies schon vorher auf den heiligen Josef als den Mann, dem Gott seine Mysterien anvertraut hat. Der vom Vater gesandte Sohn Gottes ist der Welt allen Menschen, selbst den Nächsten, verborgen. Nur Maria und Josef kennen sein Geheimnis. Sie leben in seinem Bann. Sie erleben es Tag für Tag. Und der Sohn des ewigen Vaters ist in den Augen der Menschen ihr Sohn, der Sohn des Zimmermanns. Der Sohn Gottes, das fleischgewordene Wort, blieb während 30 Jahren seines irdischen Lebens verborgen. Er verbarg sich im Schatten Josefs. Es brauchte tiefinnerliche Menschen, sagte der Papst, wie die große heilige Theresia von Jesus und die Hellsichtigkeit der Kontemplation, um die leuchtenden Züge der Gestalt des Josef von Nazareth offenbar zu machen, den der himmlische Vater zum Mann seines Vertrauens auf Erden erkoren hatte. Doch die Kirche hat immer gewusst und weiß es heute ganz besonders, wie grundlegend die Berufung dieses Mannes war, des Bräutigams Mariens, der vor den Menschen als Vater Jesu galt und ausersehen war, eine vollkommene Verkörperung der Vaterschaft in dieser zugleich menschlichen und heiligen Familie zu sein. Zusammenfassend hat Papst Franziskus gesagt, nach Maria, der Mutter Gottes, nimmt kein Heiliger so viel Platz im päpstlichen Lehramt ein wie Josef, ihr Bräutigam. Papst Franziskus hat ferner daran erinnert, aufgrund seiner Rolle in der Heilsgeschichte wurde der heilige Josef zu einem Vater, der von den Christen seit jeher geliebt worden ist. Dies sieht man daran, dass ihm weltweit zahlreiche Kirchen geweiht wurden, dass viele Ordensgemeinschaften, Bruderschaften und kirchliche Gruppen von seinem Geist inspiriert sind und seinen Namen tragen und dass ihm zu Ehren seit Jahrhunderten verschiedene religiöse Bräuche gewidmet sind. Viele heilige Männer und Frauen verehrten ihn leidenschaftlich, wie etwa Theresia von Avila, die ihn zu ihrem Anwalt und Fürsprecher erkoren hatte, sich ihm vielfältig anvertraute und alle Gnaden erhielt, die sie von ihm erbat. Ermutigt durch ihre eigene Erfahrung brachte die Heilige auch andere dazu, ihn zu verehren. In jedem Gebetbuch finden sich einige Gebete zum heiligen Josef. Jeden Mittwoch, vor allem während des gesamten Monats März, der traditionell ihm geweiht ist, werden besondere Bittgebete an ihn gerichtet. Und in einer Botschaft zum Welttag der Migranten und Flüchtlinge im Jahr 2020, im September, hat der Papst auch ein besonderes Gebet zum Heiligen verfasst. Doch die Liebe zum heiligen Josef, dem jungfräulichen Gemahl der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, ist in ihren Grundlagen zweifellos schon so alt wie die Kirche selber. Nicht wenige Texte des Alten und des Neuen Testamentes verweisen, wenn man sie im Licht des kirchlichen Lehrverkündigung liest, auf seine Bedeutung als Wegbereiter des Neuen Bundes und seine Vorbildlichkeit für den Christen. Diese Wertschätzung des heiligen Josef hat nichts zu tun mit zeitbedingten Moden oder sentimentalen Gefühlsäußerungen, sondern es handelt sich um älteste kirchliche Tradition, so sagt besonders auch Papst Johannes Paul der 23. Deswegen hat der heilige Johannes Paul der 2. einmal in einer Ansprache am Josefsfest gesagt, die gesamte Überlieferung hat im heiligen Josef den Patron und Beschützer der Gemeinschaft der Gläubigen gesehen. Seine wirkungsvolle Fürsprache begleitet und schützt den Weg der Kirche im Lauf der Geschichte. Er verteidigt sie gegen Gefahren. Er steht ihr bei in Kämpfen und Leiden. Er zeigt ihr den Weg. Er gewährt ihr Stärke und Trost. Von Anfang an konnte eine zunächst mehr innere und private Verehrung direkt im Anschluss an die aufmerksame Lesung der wenigen, aber vielsagenden Texte der Kindheitsgeschichte des Heilandes entstehen. Da sind ihm ja die Titel Sohn Davids, Gemahl Mariens und Vater Jesu zuerkannt. Da wird er als der Gerechte bezeichnet. Diese Anfänge waren unscheinbar. Wir haben doch kein einziges persönliches Wort vom heiligen Josef in der Überlieferung. Es gab andere drängende Probleme im Vordergrund des Glaubensbewusstseins der Kirche. Aber wir sehen im erstaunlichen Kontrast zu den kleinen Anfängen die weitere Entwicklung bis zur heute weltweit verbreiteten öffentlichen Verehrung in der Kirche. Zunächst ein unauffälliges Rinnsal, dann ein mächtiger Strom. Die Kirche begnügt sich heute keineswegs mit einem Rückblick auf eher spärliche Nachrichten aus Josefs irdischem Leben mit ihren Folgerungen für eine christliche Tugendlehre, sondern bekennt sich zu seiner einzigartigen heilsgeschichtlichen Bedeutung und seiner fortdauernden Sendung als Schutzherr der Kirche als Vater und mächtiger Helfer in vielen besonderen Anliegen, als Meister des geistlichen Lebens. Der heilige Ephrem im 4. Jahrhundert hat Josef bezeichnet als Diener der göttlichen Ökonomie der Menschwerdung. Und Origenes im Anfang des 3. Jahrhunderts betrachtet, wie Maria und Josef Christus im Tempel gefunden haben. Er sagt, so sollen auch wir ihn mit Josef und Maria suchen und finden. Und zwar in der Kirche, bei kirchlichen Lehrern. Und sie fanden ihn im Tempel. Nirgends sonst als im Tempel. Und nicht einfach so, sondern inmitten der Gelehrten, um ihnen zuzuhören und sie zu fragen. So musst auch du Jesus im Tempel Gottes suchen, sagt Origenes. Ihn in der Kirche suchen, ihn bei den Lehrern suchen, die im Tempel sind und nicht aus ihm weggehen. Wenn du ihn so suchst, wirst du ihn finden. Nach Thomas von Aquin ist für die Größe eines Heiligen seine Nähe zum Mysterium der Inkarnation entscheidend. Daher kommt dem heiligen Josef, der Jesus seinen Namen gab, die Ehre zu, im Reich der Heiligen an Würde gleich nach der Gottesmutter zu stehen. Man könnte noch viele Josefs Verehrer nennen. Rupert von Deutz, er starb 1129, Hermann Josef von Steinfeld im 13. Jahrhundert, die Franziskaner-Theologen Bonaventura und Petrus Johannes Olivi. Die Verehrung des Heiligen ist besonders dann gefördert worden durch Ludolf von Sachsen im 14. Jahrhundert, durch Birgitta von Schweden und später machten sie Ignatius von Loyola, Franz Suarez und Jean-Benis Bossuet sehr populär im 16. und 17. Jahrhundert. Die heilige Theresia hat entscheidend dazu beigetragen, dass sich die Verehrung des heiligen Josef weit verbreitet hat. Es ist klar, dass der heilige Josef ein großer Fürsprecher ist. Denn Jesus wird ihm so leicht keinen Wunsch abschlagen. Theresia hat bestätigt in ihren Werken, anderen Heiligen scheint der Herr die Gnade gegeben zu haben, nur in einem bestimmten Anliegen helfen zu können. Diesen glorreichen Heiligen aber habe ich in allem als Nothelfer kennengelernt. Der Herr will uns zeigen, dass er ihm im Himmel alles gewährt, was er von ihm begehrt, nachdem er ihm auf Erden als seinen Näher- und Pflegevater, der ihm befehlen konnte, untertan gewesen war. Theresia erzählt im Buch ihres Lebens, wie sie den heiligen Josef zu ihrem Fürsprecher und Herrn erwählt hat, zu einer Zeit, da sie, zusammengekrümmt, wie zu einem Knäuel gelähmt war und weder den Arm noch den Fuß, weder die Hand noch den Kopf rühren konnte, nur ein Finger der rechten Hand bewegen konnte. Ich habe klar erkannt, dass dieser mein Vater und Herr ist gewesen, der mich sowohl aus meiner damaligen Not als auch aus anderen noch größeren Nöten, die meine Ehre und das Heil der Seele betrafen, gerettet und mir sogar noch mehr verschafft hat, als ich zu bitten gewusst. Ich erinnere mich nicht, sagt sie, ihn bis jetzt um etwas gebeten zu haben, was er mir nicht gewährt hätte. Das traditionelle Gebet der sieben Schmerzen und Freuden des heiligen Josef, im Anschluss an die Evangelientexte verfasst. Es stammt vom ehrwürdigen Pater Gennaro Sarnelli, im 18. Jahrhundert, einem Schüler des heiligen Alfons Maria von Liguri, der diese fromme Übung zum heiligen Josef begonnen hat. Für den vollkommenen Ablass gilt das Gebet an den sieben Sonntagen vor dem Fest des heiligen Josef unter den gewöhnlichen Bedingungen. Der heilige Alfons von Liguri, 1787 gestorben, hat dem Orden der Redemptoristen den heiligen Josef zum besonderen Patron gegeben und selber ein Buch für die Novene zum Heiligen verfasst. Da könnte man noch viele Namen von Verehrern des heiligen Josef aus den letzten Jahrhunderten nennen. Zu den größten Josef-Verehrern unserer Zeit gehört der heilige Josef Maria Escrivá. Ite ad Josef, geht zu Josef. Dieses Wort des ägyptischen Pharao an sein Volk in der Hungersnot hat er oft wiederholt als wichtige Orientierung in geistlichen Nöten und Anliegen unserer Zeit. Der alttestamentliche Josef ist ein Vorausbild des Gemahls der Jungfrau. Als die Ägypter in Hungersnot gerieten, zum Pharao gingen, da schickte dieser sie zu Josef, der die Not vorausgesehen hatte und als Rücklage für die Zeit der vorausgesagten Hungersnot Getreide gespeichert hatte. Geh zu Josef. Und der Heilige erklärt, im Menschlichen ist Josef der Lehrmeister Jesu gewesen. Er hat sich täglich vor Liebe um ihn gekümmert. Er sorgte für ihn mit freudiger Opferbereitschaft. Ist das nicht Grund genug, in diesem gerechten Menschen, in diesem heiligen Patriarchen, der den Glauben des alten Bundes verkörpert, ein Lehrmeister des inneren Lebens zu sehen? Das innere Leben ist nichts anderes als der stete persönliche Umgang mit Christus, durch den wir mit ihm eins werden. Josef wird uns so vieles über Jesus sagen können. Vernachlässigt also niemals seine Verehrung. Ite ad Josef, geht zu Josef. Wie die christliche Überlieferung mit einem Wort des Alten Testamentes sagt. Er ist Lehrmeister des inneren Lebens. Ein Arbeiter, der mit Verantwortung sein Werk tut. Ein treuer Diener Gottes im steten Umgang mit Jesus. Das ist Josef. Ite ad Josef. Denn von ihm lernt der Christ, was es heißt, ganz für Gott und ganz für die Menschen da zu sein, die Welt zu heiligen. Geht zu Josef und ihr werdet Jesus finden. Geht zu Josef und ihr werdet Maria finden, die jene liebenswerte Werkstatt in Nazareth mit Frieden erfüllt hat. Machen wir nun eine kleine Pause. Bis zum nächsten Abschnitt.
Wir sind zurück in der Sendung mit Professor Dr. Johannes Stöhr. Er ist Professor der dogmatischen Theologie und derzeit ist er Subsidiar in St. Pantaleon in Köln. Und wir haben vor der Musikpause den ersten Teil des Referates über das Thema die Macht des inneren Schweigens und der Hingabe an Gottes Willen des heiligen Josefs gehört. Und jetzt freuen wir uns auf die weiteren Ausführungen von Professor Dr. Stör.
Schweigen und ganz Hingabe an Gott. Von ihm ist uns nicht ein einziges eigenes Wort überliefert. Aber er war hellhörig für das Wort Gottes, für die Anregungen Gottes, mitten in der Nacht. Er hat sich nicht eingemischt in das Gerede von Verwandten und Mitbürgern. Er wartete nicht auf mögliche Meinungsäußerungen, besserwisserische Ratschläge. Er tat sofort, was Gott gewollt hat. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm Maria zu sich, so sagt die Schrift. Seine starke Persönlichkeit, die zeigt sich im Evangelium. Niemals erscheint er verzagt oder ängstlich. Im Gegenteil, er weiß, Probleme anzupacken, schwierige Situationen zu meistern und Aufgaben, die ihm anvertraut werden, mit Verantwortung und Initiative zu übernehmen. Er selber lebte in der Stille, in der schweigenden Gottverbundenheit. Doch die Kirche hat im Lauf der Jahrhunderte immer besser verstanden, was er uns zu sagen hat. Josef zeigt uns als Mann des Schweigens den Vorrang des inneren Lebens. Die Innenwelt ist ja viel wichtiger als die Umwelt, von der man heute fast bis zum Überdruss redet. Denn das innere Leben ist viel wertvoller als alles andere. Darum lohnt sich jede Mühe. Was nützt es dir, wenn du die ganze Welt gewinnst, aber Schaden leidest an deiner Seele? Der heilige Papst Johannes Paul II. Hat gerade zum Schweigen, zu der Hingabe des Heiligen an Gott wunderbare Ausführungen gemacht. Er sagte, auch über die Arbeit des Zimmermanns im Haus von Nazareth breitet sich dieselbe Atmosphäre des Schweigens aus, die alles, was sich auf die Gestalt des Josefs bezieht, begleitet. Es ist jedoch ein Schweigen, das auf besondere Weise das innere Profil dieser Gestalt freilegt. Die Evangelien sprechen ausschließlich von dem, was Josef tat. Übereinstimmend decken sie jedoch in seinen bisweilen von Schweigen umhüllten Handlungen eine Atmosphäre tiefer Beschaulichkeit auf. Josef stand in täglichem Kontakt mit dem von Ewigkeit her verborgenen Geheimnis, das unter dem Dach seines Hauses Wohnung genommen hatte. Dies erklärt, weshalb zum Beispiel die heilige Theresia von Jesus, die große Reformatorin des beschaulichen Karmel, die Erneuerung der Verehrung des heiligen Josefs in der abendländischen Christenheit so nachdrücklich gefördert hat. Weiterhin sagt der Papst, Jesus Josefs völlige Übereignung seiner ganzen Existenz an die Erfordernisse des Kommens des Messias in sein Haus findet den angemessenen Grund in seinem unerforschlichen Innenleben, aus dem ihm einzigartige Anweisungen und Tröstungen zukommen und ihm die einfachen, reinen Seelen eigene Logik und Kraft zu großen Entscheidungen erwachsen, wie jener seine Freiheit, seine rechtmäßige menschliche Berufung, sein Eheglück sogleich den göttlichen Plänen zur Verfügung zu stellen, indem er den Stand, die Verantwortung und die Last der Familie auf sich nimmt und um einer unvergänglichen und freulichen Liebe willen auf die natürliche eheliche Liebe, die sie begründet und nährt, verzichtet. Diese Fügsamkeit gegenüber Gott, die Willensbereitschaft in der Hingabe an alles, was seinen Dienst betrifft, das ist nichts anderes als die Ausübung der Frömmigkeit, die eine der Ausdrucksformen der Tugend der Gottesfurcht darstellt. So hat es der heilige Thomas erklärt. Johannes Paul II. Nannte im März 1996 den heiligen Josef den unvergleichlichen Zeugen des kontemplativen Schweigens, voll hinhörend auf das Wort Gottes. Und dann sagte er beim Angelus im Jahr 2002, der Glaube vom Gebet getragen ist der wertvollste Schatz, den Josef uns vermittelt. Ohne ihn riskiert jedes Gut vergeblich zu sein. Der heilige Josef Maria erklärt auch, im Umgang mit diesem heiligen Patriarchen entdecken wir außerdem, dass er auch ein Lehrmeister des inneren Lebens ist. Er lehrt uns, Jesus kennenzulernen, mit ihm zusammenzuleben und uns als Teil der Familie Gottes zu betrachten. Die Kirchenväter und geistlichen Autoren haben oft auf diesen festen Glauben des heiligen Josef hingewiesen. Johannes Chrysostomus äußert sich zu Josefs Reaktion auf die Weisung des Engels vor Herodes zu fliehen, sich nach Ägypten zu begeben, folgendermaßen. Da er das hörte, war er nicht entrüstet und sagte auch nicht, das ist ein Rätsel, du hast doch selber vor kurzem wissen lassen, dass er sein Volk retten wird. Und jetzt kann er sich nicht einmal selber helfen. Und wir müssen fliehen, eine Reise antreten, lange Zeit fortbleiben. Das widerspricht doch deiner Verheißung. Josef denkt nicht auf diese Weise, denn er ist ein treuer Mann. Er fragt auch nicht nach dem Tag der Heimkehr, obwohl der Engel das unklar gelassen hatte. Da er sprach, bleibe dort in Ägypten, bis ich es dir sage. Josef tut sich deswegen nicht schwer, sondern gehorcht, glaubt und erträgt freudig alle Prüfungen. Sein Glaube wankt nicht, er gehorcht ohne Zögern. Wir begreifen besser die Lehre, die er uns hier gibt, wenn wir uns klar machen. Er lebt einen tätigen Glauben. Seine Fügsamkeit hat nichts von dem Gehorsam zu tun, dem sogenannten Gehorsam, der sich nur von den Ereignissen treiben lässt. Denn nichts widerspricht dem christlichen Glauben mehr als Konformismus, Nichtstun oder innere Schlaffheit. So hat es auch der heilige Chrysostomus gesagt. Die scheinbare Spannung zwischen dem tätigen und dem beschaulichen Leben wird in idealer Weise überwunden, was nur dem möglich ist, der die Vollkommenheit der Liebe besitzt. Josef war nicht unsicher und unentschlossen. Er hörte auf die Stimme Gottes, nicht auf mögliche Reaktionen anderer. Die würden ihm sagen, das ist doch sehr gefährlich mit dieser Reise, Unterkunft, Ernährung sind fraglich, am besten sollte man alles lange vorbereiten, erst einmal zusammen beraten. Heute spricht man ja auch oft vom Dialog. Gespräche von Politikern sind natürlich besser als Krieg. Und auch zu Hause ist es gut, manches miteinander zu besprechen. Aber Dialog entartet oft zum Geschwätz. Man kann sich auch auseinanderreden. Da gibt es lange Sitzungen mit viel Wichtigtuerei, wo Dinge in Frage gestellt werden, die längst klar sind. So bei dem maßlos aufwendigen sogenannten deutschen synodalen Weg. Wie reagieren viele Verantwortliche heute? Ja, wenn man nicht mehr weiter weiß, macht man einen Arbeitskreis. Oder bei mangelnder Klarheit und fehlender Führungsstärke, da macht man eine Kommission, wo dann sozusagen Unfähige, einige Unwillige dazu bestimmen, etwas Unnötiges zu tun. Da kann man Dinge, die längst klar sind, nochmal in Frage stellen, diskutieren. Da kann man problematisieren, statt zu handeln. Bei all solchem Gerede, wie wir es heute überall hören, da sehnt man sich nach der Stille. Kraft der Stille gegen eine Diktatur des Lärms. So heißt auch ein sehr empfehlenswertes Buch von Robert Kardinal Sacher. Das Auseinanderklaffen von innerem Leben und äußerer Aktivität gehört zweifellos zu den größten Problemen heute. Berufliche Inanspruchnahme, Konkurrenzdruck oder wirtschaftliche Not, die drängen dazu, die äußere Leistung, ihren Nutzwert zu überschätzen, sie zum einzigen Maßstab zu machen. Und die Folge davon sind eine Verarmung der Persönlichkeitswerte, Unzufriedenheit, Vernachlässigung von Familie und Innerlichkeit und endlich das Umschlagen in Hektik und desorientierten Aktionismus, in müde Resignation oder gar Verzweiflung. Allerdings gibt es auch die Gefahr, dass man sich in einer spiritualistischen Eigenwelt von der Realität abkapselt. Auch im Christenleben spüren wir oft eine Spannung zwischen Aktion und Kontemplation, Handeln und innerem Leben. Das ist im Lauf der Kirchengeschichte oft schmerzlich spürbar geworden. Einerseits drohte der Rückzug in einen elfenbeinernen Turm, in eine selbstgenügsame oder quietistische Innerlichkeit. Andererseits zog es zum entgegengesetzten Extrem, einem seelenlosen Aktivismus äußerlicher Geschäftigkeit. In dieser Situation, was sagte uns da der heilige Josef? Vor uns erscheint er in der Mitte der Heilsgeschichte, beim Abschluss der Vorbereitungszeit der Erlösung am Beginn des neuen Zeitalters. wie Papst Paul VI. Hervorgehoben hat. Man hätte hier einen mächtigen, einen einflussreichen Mann erwarten können, der dem menschgewordenen Gott den Weg bereitet. Vielleicht einen Propheten, einen Weisen, einen Thronassistenten, einen großen Politiker oder einen Vertreter des Priesteradels. Aber im Gegenteil, es handelte sich um einen ganz einfachen, normalen und bescheidenen Menschen, trotz seiner königlichen Abstammung von David. Mit der Erwähnung des heiligen Josef ist uns das Beispiel einer erleuchteten, mutigen und hochherzigen Suche nach dem Willen Gottes gegeben, eines treuen Lebens in der Gegenwart Gottes. Der heilige Josef zeigt uns aber nicht nur als Paradigma eines ganzheitlich und jede Zeit auf Gott hin orientierten Lebens, sondern ist auch unser besonderer Helfer und Beschützer auf dem Weg zu einem Christsein aus einem Guss. Er ist unser geistlicher Vater, der zu einem harmonischen Miteinander von beschaulichem und tätigen Leben, von Aktion und Kontemplation auch in unserem Leben führen will. Der heilige Papst Johannes Paul II. Hat gesagt: Noch heute haben wir zahlreiche Gründe, in derselben Weise zu beten. Entferne von uns, geliebter Vater, diese Seuche von Irrtum und Laster. Stehe uns wohlgesinnt bei in diesem Kampf gegen die Macht der Finsternis. Und wie du einst das bedrohte Leben des Jesuskindes vor dem Tode gerettet hast, so verteidige jetzt die heilige Kirche Gottes gegen feindselige Hinterlist und alle Gegner. Auch heute noch haben wir bleibende Gründe, um jeden Menschen dem heiligen Josef zu empfehlen. Beten wir zum Heiligen. Heiliger Josef, im Traum, während du schläfst, sagt dir Gott, dass du Maria und das göttliche Kind in deine Obhut nehmen sollst. Im Traum, während du schläfst, erfährst du, dass du mit Jesus und Maria vor Herodes nach Ägypten fliehen musst. Im Traum, während du schläfst, kommt die Botschaft, dass du mit Mutter und Kind nach Israel zurückkehren kannst. Du bist kein Träumer, du bist hellwach für den Anruf Gottes. Du bist kein Mann großer Worte. Kein gesprochenes Wort ist von dir überliefert. Du bist ein Mann der Tat, aber nicht der überstürzten Tat. Du bist kein Aktivist. Du schläfst eine Nacht darüber, du erfährst im Traum den Willen Gottes für dich. Dann wird der Wille Gottes zu deinem Willen. Du setzt ihn in die Tat um. Gewähre mir die nötige innere Ruhe, damit ich den Willen Gottes für mich erkennen kann. Schenke mir deine Stärke und dein Gottvertrauen, den Willen Gottes dann ins Werk zu setzen. Heiliger Josef, bitte für mich, erweise dich als mein Helfer und Beschützer. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank, Herr Professor Dr. Johannes Stör, für diese schönen Worte, auch die stärkenden Ausführungen über den heiligen Josef. Das Thema war die Macht des inneren Schweigens und der Hingabe an Gottes Willen, und das haben Sie sehr schön herausgearbeitet. Herzlichen Dank, Herr Professor Stör.
Ja, ich bedanke mich für Ihre Worte.
So wünsche ich Ihnen, Herr Professor Dr. Johannes Stör, einfach weiterhin reicher Gottessegen, und möge auch der heilige Josef, der wirklich ein wunderbarer Lehrer für uns ist, ein treuer Fürsprecher für Ihre Anliegen bei unserem Herrn sein. Herzlichen Dank, Herr Professor Stör.
Vergesst Gott für Ihre Mühe.
Herr Professor Stör, würden Sie uns abschließend noch der priesterliche Segen spenden?
Ja. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Das war das Referat von Professor Dr. Johannes Stör aus Köln. Das Thema war die Macht des inneren Schweigens und der Hingabe an Gottes Willen des heiligen Josefs. Und ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, dass Sie ebenfalls von diesen tiefgreifenden Gedanken in Ihrem Herzen berührt wurden. Und ich, die Andrea Marti, verabschiede mich von Ihnen allen und ich wünsche Ihnen einfach alles Gute, für Sie Gott und bleiben Sie gesund. Auf Wiederhören.